willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Heute dürft ihr euch auf einen super spannenden Gast freuen. Sebastian Körber ist einer der gefragtesten Coaches, Berater und Speaker im deutschsprachigen Raum. Sebastian, du hast klinische Psychologie studiert, bist dann nach Lateinamerika emigriert, wo du unter anderem in einem Gefängnis in Peru gearbeitet hast oder mit Guerillakämpfern in Kolumbien. Du bist Unternehmer, Investor, hast Firmen in mehreren Ländern und dein Fokus ist es, effektive Veränderungs- und Kulturprozesse anzustoßen, und zwar für Organisationen sowie für Individuen. In Organisationen nennst du das übrigens Collective Mindset Change, was ich sehr schön finde. Du bist dafür bekannt, authentisch und provokant zu sein, nimmst dich selbst nicht allzu ernst, aber hast einen wirklich hohen Anspruch und eine hohe Kompetenz hinter all dem, was du tust. Und diese Kombination schätze ich sehr. Sebastian, schön, dass wir heute Zeit zum Plaudern gefunden haben.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Die heutige Folge dieses Podcasts heißt ja Intention oder Intention. Und wir wollen heute darüber sprechen, dass Entwicklung von Führungskräften nicht einfach so passiert, sondern dass Entwicklung Arbeit ist. Meiner Erfahrung nach kennen sich wirklich effektive Führungskräfte ziemlich gut selbst und sind dadurch sehr authentisch und bei sich. Und das ist nicht einfach so passiert, sondern sie haben sehr gut darüber nachgedacht, welche Wirkung sie haben wollen, haben ihr Personal Why, ihr Warum sehr klar definiert, wissen, wie sie Führung führen wollen, wie sie ihre Rolle definieren, und sie investieren letztendlich regelmäßig in sich selbst. Sebastian, warum muss es in Entwicklungsprozessen immer der erste Schritt sein, sich selbst zu kennen, und wie kann das gelingen?
Naja, die Antwort, warum muss der erste Schritt die eigene Entwicklung sein, ist ganz einfach Glaubwürdigkeit. Also wie will ich zum Beispiel 10, 12 Leute trainieren und sagen, komm, geh durch den Schmerz, entwickel dich, und gleichzeitig merken die, dass ich total die faule Sau bin und total in meiner Komfortzone bin. Das geht einfach nicht. Und der erste Schritt ist, wenn du dich entwickelst, ist Consciousness. Erkenne mal Gnotiseauton, steht schon über dem Orakel von Delphi und heißt, erkenne dich selbst. Erkenne mal, wo du wirklich stehst und wo du wirklich blinde Flecken hast, wo du wirklich nicht hinschaust seit einiger Zeit. Und das ist immer verbunden mit Schmerz. Also außer du bist schon super reflektiert und buddhistisch total im Einklang, was die wenigsten sind, kommt da immer was auf dich zu, was ein bisschen wehtut. Was macht denn ein unreflektierter Mensch, genauso wie die Welt selbst? Sie reagiert erst, wenn der Schmerz so stark ist von außen, dass etwas notwendig ist, weil sonst die Alternative Krankheit oder Tod ist. Also die Leute fragen mich oft, kann sich ein 50, 60, 70-jähriger Mensch noch entwickeln? Natürlich. Es geht immer nur auf the amount of pain, also welchen Grad an Schmerz. Ich kenne 60-Jährige, die sind vom materialistischen Ego von einem Tag auf den anderen zum spirituellen, großzügigen Menschen geworden. Warum? Eine Diagnose. Oder der Partner hat sie verlassen. Oder das Kind spricht nicht mehr mit ihnen. Oder irgendwas anderes ist passiert. Also es geht immer um the amount of pain. Und wenn du nicht wahnsinnig wiff bist, dann wartest du, bis der von draußen kommst. Das heißt, du hörst auf zu rauchen, wenn der Lungenkrebs da ist, und du hörst auf, übergewichtig zu sein, wenn du kaum mehr Luft kriegst und einen Herzinfarkt hast. Und genau den Unterschied machen eben Führungskräfte. Die gehen intrinsisch in diesen Schmerz schon so weit hinein, dass sie sagen, ich muss nicht warten, bis meine Firma, bis mein Team, bis ich selbst gefährdet werde, sondern ich kann das antizipieren. Das heißt, ich gebe mir intrinsisch einen Schmerz, der bei mir in die Entwicklung führt. Und das ist eben genau der Unterschied. Und das können gute Führungskräfte. Schmerz beginnt übrigens meistens bei Feedback, bei nicht so gutem Feedback.
Wenn jetzt der erste Schritt ist, das Bewusstsein zu haben, die Consciousness zu haben, was ist dann der zweite Schritt, um in die Entwicklung zu gehen? Weil es ist zwar schön, wenn man selbst weiß, dass man was tun muss, aber was passiert dann? Wie kommt man dann die nächsten Schritte weiter?
Naja, das Consciousness ist ja in Wirklichkeit ist zwar ein schmerzhafter Schritt, aber ist bei Weitem noch nicht alles. Also ich kenne ganz viele Leute, die sind highly conscious, aber null Entwicklung. Also zum Beispiel habe ich so typische arrogante, hohe Führungskräfte, meistens Männer, muss ich zugeben, die kriegen dann immer als Feedback, sie wirken arrogant. Und was huscht ihnen übers Gesicht? Ein Lächeln. Ja. Das höre ich, und dann sagen sie sogar, das höre ich schon seit 14 Jahren. Und denk mir, erst wenn du seit 14 Jahren dieses Feedback kriegst, warum änderst du daran nichts? Weil Consciousness nur der Anfang ist. Wie empfindet denn der arrogante Typ Arroganz und warum muss er lächeln, wenn ihm die Gruppe wiederholt sagt, dass er arrogant wirkt? Weil in seiner Welt ist es Überlegenheit und ein Kompliment. Und das ist einer der größten Mind-Tricks, die es überhaupt gibt, dass du am Weg vom negativen Feedback bis in deine Empfindung, das ins Positive umdrehst, glorifizierst, euphemisierst. Also zum Beispiel habe ich oft gehört, Sebastian, du bist chaotisch und gibst keine Struktur. Ja? Und was habe ich empfunden? Yes, ich bin kreativ, ich bin locker, ich kann mich frei bewegen. Jetzt habe ich natürlich gemerkt mit meinen ganzen Trainern, ich muss Struktur geben. Das ist kein versteckt positives Feedback, das ist wirklich negatives Feedback. Ich bin chaotisch und daran gilt es, was zu ändern. Also der zweite Schritt ist, nachdem du gefragt hast, Ownership. Ownership heißt, you cannot solve a problem you're not willing to have. Also du kannst kein Problem lösen, das du nicht haben willst. Solange Arroganz kein Problem für dich ist, wirst du super conscious sein, null Entwicklung. Für das Erste brauchst du in Wirklichkeit nur, das kannst du sogar mit IT-Tools machen, wenn die Leute halbwegs Feedback geben können. Da gibt es verschiedene Tools, Feedback zu geben und Consciousness herzustellen. Dann wundern sich die Organisationen immer, jetzt haben wir doch das Feedback-Tool gekauft und jetzt machen wir doch ein 360-Grad-Feedback. Warum verändert sich nichts? Zero Ownership, keine Ownership. Die schauen sich das an, aha, meine Mitarbeiter mögen mich nicht und die finden mich eine schlechte Führungskraft. Vielen Dank, das haben sie in Trainings gelernt, sich für Feedback zu bedanken. Und da endet der Prozess. Also der zweite Schritt ist dann Ownership. Mach es ein Problem.
Und wie komme ich in diese Ownership? Weil ich verstehe das zwar jetzt abstrakt, was du mir sagst, aber wie kriege ich eine Führungskraft? Wie kriege ich mich selbst von dieser Consciousness, dem Bewusstsein zu dem ehrlichen Zugeben, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, mit meiner Arroganz zu kokettieren, sondern einen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ich erkenne es als Problem an. Was muss da passieren?
Hier braucht es meistens Menschen. Also hier braucht es Menschen, die diese Tricks kennen und diese Selbstbetrügereien auch kennen. Gar nicht böse gemeint. Aber eine Frage, die hilft, falls du jetzt keinen Coach zur Hand hast, der sich traut, das anzusprechen, weil es ist natürlich konfliktbehaftet. Wenn du dem nach 15 Jahren seine Arroganz als Positives wegnimmst und sagst, es ist etwas Negatives und du betrügst dich seit 15 Jahren selbst, glaub mir, da gibt es Friktion in der Luft, da gibt es Spannung. Eine Strategie, die hilft, ist ein Feedback-Loop zu ziehen und zu fragen, in einer Gruppe zum Beispiel oder die Person selbst, wie nimmst du das Feedback gerade? Also was ich dann oft tue, wenn das Feedback abgelehnt wird innerlich und zwar Danke gesagt wird, dann frage ich die Gruppe so, wie nimmt denn jetzt die Tina das Feedback? Und dann sagt die Gruppe, ja, also conscious ist sie, aber für sie ist es überhaupt kein Problem. Und dann ist die zweite Frage, die ich die Gruppe frage, hast du das Gefühl, dass die Tina ab heute etwas an dieser Eigenschaft verändern wird? Sagt die ganze Gruppe, nein. Und dann beginnt langsam der Schmerz zu kommen bei dem, der in der Mitte sitzt, weil dann spriert ihm das Lächeln auf, ich bin so arrogant und geil, langsam ein. Und dann kommt der Schmerz, der in die Nummer 3 dann führt, also in die Überwindung und in die Entwicklung.
Wenn du jetzt in die Vollendung des Kreises gehst und sagst, okay, ich habe jetzt die Ownership, ich habe das Problem erkannt, ich nehme es jetzt ernst. Wie komme ich dann dazu, dass ich jetzt wirklich für mich definiere, welche 3 Schritte ich setzen muss, um diese Arroganz umzuändern, um zu einem neuen Behavior zu kommen, das konstruktiver ist?
Das ist der schwierige Punkt, weil hier brauchst du ein Wie. Ja, also es ist ganz leicht, ja, ich möchte an meiner Arroganz arbeiten, ja bitte, ich möchte an meinen Bindungsproblemen arbeiten, ja bitte, aber wie? Und das erklärt dir irgendwie keiner. Es erklärt dir irgendwie, okay, du wirkst arrogant, danke, was mache ich jetzt damit? Na, wirk nicht mehr so arrogant. Das ist genauso wie die Leute, die den Depressiven die Tipps geben, ja, dein Leben passt ja eh. Ja, das bringt einem Depressiven genau nichts. Was die Leute brauchen, ist in Schritt Nummer 3, also Consciousness, Ownership und dann Überwindung, Overcoming, ja, also Überwindung, brauchen sie konkrete Verhaltenstipps. Zum Beispiel, was arrogante Menschen oft tun, sie haben den Kopf zu hoch. Wende den Menschen das ganze Gesicht zu und du wirkst weniger arrogant. Nächste Sache ist, wenn der andere spricht, gib ihnen mimisches Feedback. Das machst du zum Beispiel intuitiv, du nickst die ganze Zeit und gibst mir das Gefühl, mit dir in emotionaler Connection zu sein. Wenn ich jetzt das aufhöre und einfach nichts mehr, keine Mimik mehr gebe, wirke ich nicht nahbar, ist gleich überheblich, ist gleich arrogant. Und das sind nur 2 Beispiele. Der dritte Schritt ist dann der schwierigste, weil da brauchst du relativ gute Verhaltenstheoretische Grundlagen, dem Menschen wirklich konkret in kleinen Chunks, in Microlearning, dem Menschen das zu geben, was er wirklich umsetzen kann.
Was haben denn erfolgreiche Leader, mit denen du arbeitest, ganz konkret in ihrem Leben getan, um diesem Bild vom authentischen, zu sich selbst gefundenen Leader immer wieder gerecht zu werden? Wie entwickeln die sich täglich weiter? Haben die Support? Sind die öfter mal gestolpert? Und was tun sie täglich, wöchentlich, jährlich, um zu wachsen? Weil eine Sache ist das Training, in dem du sie beobachtest. Vielleicht einzelne Coaching-Sessions, wo du einen direkten Impact hast. Aber wie gelingt der Transfer und was machen die, damit sie in ihrer täglichen Entwicklung nicht stehen bleiben? Kannst du uns da etwas über Verhaltensmuster von wirklich erfolgreichen Leadern erzählen?
Das Erste ist, was sie tun, ist, sie nehmen das Kriterium Sympathie und Antipathie und schrauben es von Priorität 1, wie beim unreflektierten Menschen, auf Priorität 20. Also es geht in der Zusammenkunft mit Menschen nicht primär darum, mag ich dich oder mag ich dich nicht, sondern um völlig andere Dinge. Weil das ist das, was die meisten Leute vom Lernen abhält, dass sie ständig nur dorthin gehen, wo sie sich wohlfühlen, ist gleich Sympathie, und sich dort abwenden, wo sie sich nicht wohlfühlen, Antipathie. Übersetzt, Sympathie und Antipathie ist einfach ein Energieaufwand. Sympathie heißt Sym, gemeinsam, das heißt, wir mögen einander, wenn wir sehen, wir haben viel gemeinsam, wir fühlen uns verbunden zueinander, ist gleich, ich brauche wenig Energie mit der Tina Deutsch, weil ich glaube, sie gut kalkulieren zu können, ihr vertrauen zu können, ist gleich Sympathie. Wenn ich da jemanden sitzen habe, den ich schwer kalkulieren kann, wo ich viel Energie brauche, weil der nicht so ist wie ich, vielleicht auch nicht meine Sprache spricht, nicht die Mimik hat, die ich von meiner Kultur kenne und so weiter, dann ist mir das eher unangenehm, weil ich extrem viel Energie brauche. Also viel Energie wird meistens, wenn du unreflektiert bist, mit Antipathie, und wenig Energie mit Sympathie. Ist übrigens das Gleiche mit Vertrauen. Wenig Energie brauche ich, um dich zu kennen, ist gleich, ich vertraue dir. Ich brauche viel Energie, um dich die ganze Zeit zu berechnen, ich misstraue dir eher. Also das ist das Erste, was sie tun. Sie streichen einmal Sympathie und Antipathie als Primärkriterium weg. Das ist einmal ganz schön schwer, weil die meisten Menschen sind wie die Fliegen zum Licht. Ja, wo ich mich wohlfühle, da fliege ich hin. Dann das Nächste ist, sie fragen. Und zwar wirklich explorativ. Also sie explorieren, sie wollen erforschen, wie diese Person ist. Sie fragen nicht alles. Sie hören zuerst zu, worin bist du ein Experte, und gehen einmal generell davon aus, dass jeder in irgendetwas ein Experte ist. Also sie gehen in jede Konversation nicht mit dem Anspruch, ich muss mich wohlfühlen und es gemütlich haben und den anderen mögen, sondern als oberstes Kriterium einmal, was kannst du und was kann ich von dir lernen?
Super spannend. Wenn ich dich jetzt ganz persönlich fragen würde, was tust du denn, um immer on top zu sein? Gibt es irgendwelche spannenden Routinen aus deinem Alltag über das, was du jetzt gesagt hast, hinaus, die wir kennen sollten? Du bist ja eine Person, die sehr viel und oft an der Öffentlichkeit steht, Gespräche mit allen möglichen Menschen führst, Keynote-Speeches gibst. Gibt es irgendwelche Dinge, die du tust, um dich konstant selbst zu challengen, um nicht stehen zu bleiben?
Es gibt viele Dinge. Ich kann dir meine Primärstrategie sagen, wie ich mit dem Leben umgehe. Und dann sage ich gleich aber noch was dazu, damit man nicht nur beschleunigt. Weil Leben geht ja nicht nur darum, ständig sich zu entwickeln. Es gibt ja auch Zeiten, wo du faul und dick herumliegen musst und einfach einmal es genießen musst. Das ist, was mir eher schwerfällt. Also für mich ist auch oft eine Herausforderung, einmal eine Sendung zu schauen, die nichts mit dem Business zu tun hat. Aber meine Grundstrategie ist, ich mache jeden Tag, was für mich persönlich auf einer Skala von 1 bis 10, 10 das Unangenehmste und 1 das Angenehmste, eine 5 bis 10 ist. Jeden Tag sage ich, und es geht mir nur gegen mich, also das weiß niemand. Das kann sein, meinem Vater sagen, dass ich ihn sehr gern habe, was bei einem 38er-Jahrgang, der wird heute übrigens 82, sehr schwierig ist. Ja, das kann sein, etwas Physisches zu machen. Ich habe heute keine Lust, laufen zu gehen, mir jetzt die Schuhe anzuziehen bei dem grauslichen Wetter. Und in letzter Zeit mache ich etwas, was ich auch in sozialen Medien wahrscheinlich ein bisschen zu sehr publiziere. Ich gehe ins kalte Wasser. Also ich gehe heute noch um 12.30 Uhr gehe ich in die Donau schwimmen. Die Donau hat gerade 3 Grad. Aber es geht nicht ums Ego. Das ist das Schwierige. Ja? Also es darf nicht kompetitiv werden. Ab dem Moment, wo es kompetitiv ist, ist es das nicht mehr. Dann ist es wieder was für Social Media primär. Ich überlege eh immer die ganze Zeit, warum poste ich so auf Social Media? Zum Inspirieren oder zum Angeben? Ganz ehrlich, irgendwo dazwischen. Aber ich lerne. Aber die Sache ist, der Kampf, der wahre Kampf im Leben ist nur einer. Das ist du gegen dich. Du gegen dich. Sonst gibt es keinen Kampf. Den Rest der Welt kannst du täuschen mit Tricks, aber dich nicht.
Welche konkreten Tipps würdest du unseren ZuhörerInnen für die Feiertage mitgeben, um sehr gezielt an sich selbst und ihrer Entwicklung als Leader zu arbeiten, um sich vorzubereiten und sozusagen zu verinnerlichen, was das nächste Jahr vielleicht für sie bringen könnte und sollte?
Das Wichtigste ist für mich, raus aus der Schockstarre, raus aus dem Opfersein. Wenn du Dinge nicht verändern kannst und Corona ist, ja, also Corona ist da und Corona bleibt wahrscheinlich noch eine Zeitl, keine Ahnung, die Wirtschaftskrise ist dann das nächste Thema, die ist dann auch da. Das kannst du auf dein Leben anwenden, wenn dich dein Partner verlässt, wenn du eine Scheißdiagnose hast. Sachen, die du nicht verändern kannst. Worauf verschwendet denn der Mensch die meiste Energie? Die meiste Energie verschwendet er paradoxerweise darauf, damit zu kämpfen, was ist. Also was können Führungskräfte machen jetzt in der Weihnachtszeit? In die radikale Akzeptanz gehen. Radikale Akzeptanz, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. Radikale Akzeptanz, dass sich unser Wirtschaftssystem wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren noch verändern wird. Radikale Akzeptanz, dass Corona ist. Und wie kommst du in diese Akzeptanz? Und jetzt kommen die provokanten Sprüche. Der Eckhart Tolle hat gesagt, non-resistance to what is, also nicht Widerstand zu dem, was ist. Corona ist, Punkt. Ist nicht gut, ist nicht schlecht, Corona ist, Punkt. Und dann hat er einen harten Spruch gesagt und der wird einigen jetzt aufstoßen. Ich habe ja in den Seminaren immer Diskussionen, gerade die Leute, die nämlich ganz viel Widerstand leisten gegen das, was ist, gehen auch extrem in Widerstand zu dem Spruch. Ich sage ihn zuerst auf Englisch, dann auf Deutsch. Treat any situation as if you had chosen it. Behandle jede Situation so, als hättest du sie freiwillig gewählt. Behandle Corona so, als hättest du es gewählt. Behandle die Arbeitslosigkeit so, als hättest du sie gewählt. Behandle deine Scheidung so, als hättest du sie gewählt. Warum sollst du das nur für dich machen? Für mich machst du es nicht. Für dich machst du nämlich ab dem Moment, wo du so tust, als hättest du es gewählt, gehen die 90% Widerstand weg und du kommst ins Handeln. Aha, wenn ich Corona freiwillig gewählt habe, was machen wir mit der Situation? Und da möchte ich jetzt noch zum Zweiten, zum Viktor Frankl, ein Österreicher, der Begründer der Logotherapie, Logos, die Lehre oder der Sinn und Therapie heilen, also Heilung durch Sinn. Da gibt es auch Purpose Leadership, das passt vielleicht auch noch ganz gut rein. Und der Viktor Frankl hat untersucht KZ-Häftlinge und hat geschaut, welche Gruppe hat das psychisch gesund überstanden, die gleichen Leiden wie die andere psychisch sehr gestört oder sehr gehandicapt auf jeden Fall. Und der hat das Kriterium gefunden, das den Unterschied macht. Die Gruppe, die psychisch gesund überlebt hat, hat dem Leiden einen Sinn gegeben. Sie hat gesagt, hier gibt es etwas für mich zu lernen. Nicht die ganze Zeit nur scheiß Nazis, scheiß Situation, was habe ich für ein Pech, warum ich? Was natürlich intuitiv ist, ich will das überhaupt nicht, ich kenne es ja selber von mir. Ja? Aber dann haben sie sich umgedreht und haben gesagt, nein, hier gibt es eine Botschaft, hier gibt es etwas zu lernen für mich, hier gibt es einen Sinn. Obwohl es wirklich schwer ist, im KZ dann einen Sinn zu finden. Und er hat gesagt, die Gruppe, die Sinnhaftigkeit, Logos, gefunden hat, war die Gruppe, die psychisch resilient und stabil war nach dem KZ. Also das ist meine Aufgabe für die Leute für die Weihnachtsfeiertage. Radikale Akzeptanz, Non-Resistance und die ganze Energie befreien für sich selbst und für die Mitarbeiter und für die Mitarbeiterinnen, für die Zukunft ins Tun zu kommen und nicht in im Verharren, im Widerstand zu der Situation, die ist. Das ist mein Tipp.
Vielen Dank. Am Ende würde ich dich gerne noch fragen, hast du irgendetwas, apropos Weihnachtsfeiertage, irgendetwas, das du empfehlen kannst, ein Buch, einen Blog, einen Vortrag, den man sich anhören muss, einen Blog, den man lesen sollte, wo vielleicht ein paar deiner Ideen oder der Dinge, die dir wichtig sind oder an die du sehr stark glaubst, beschrieben sind, die vielleicht inspirieren?
Ich lese gerade ein Buch, das extrem cool ist, und das ist Netflix, keine Regeln. Das ist ein Buch, das ist frisch heraus, und da geht es darum, keine Kontrolle mehr, direktes, hartes Feedback über alle hierarchischen Ebenen drüber, totale Information und Transparenz, was alle draufstehen haben auf den Werten, aber niemand lebt. Netflix lebt, und dieses Buch ist für mich die Kultur, die wir auch bald in ein paar Jahren, glaube ich, in Österreich brauchen, um diese nächste Generation, die Sinn haben will, zu halten. Die Talente zu halten, wird mit dieser Netflix-Kultur gehen. Also Netflix ist jetzt nur ein Beispiel, aber keine Regeln heißt das Buch. Netflix, keine Regeln, ist ein Buch, das ich empfehle. Und ein zweites Buch, das ist gut fürs Klo oder wo auch immer man gern liest. Das sind so ganz viele kurze Anekdoten. Das heißt, die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Da sind 52 Denkfehler drinnen und immer so 2-3 Seiten lang. Das ist sehr leicht zu lesen und ist super, um auch zu reflektieren, wie man sich selbst betrügt und wie man selbst Denk- und Fühlfehler macht.
Vielen Dank, Sebastian, für deine wertvollen Gedanken und dass du heute mein Gast warst.
Danke, Tina, hat mich sehr gefreut.
Meine Key Learnings aus dem Gespräch mit Sebastian. In Entwicklungsprozessen muss ganz am Anfang stehen, sich selbst zu kennen. Denn das ist die Basis für Glaubwürdigkeit. Der erste Schritt in einem persönlichen Veränderungsprozess ist Consciousness, also Bewusstsein. Ich verstehe, dass ich so oder so auf andere wirke. Dieses Bewusstsein beginnt meistens mit kritischem Feedback. Der zweite Schritt ist es, Ownership dafür zu übernehmen. Ich erkenne an, dass mein Verhalten ein Problem ist, das ich lösen sollte. Und zu guter Letzt kommt das Overcoming. Welche konkreten Schritte werde ich setzen, um dieses Verhalten zu ändern? Viele erfolgreiche Leader tun zwei Dinge sehr regelmäßig. Erstens, sie streichen Sympathie als Primärkriterium für die Interaktion mit anderen. Die meisten Menschen hält vom Lernen ab, dass sie ständig nur dorthin gehen, wo sie sich wohlfühlen. Also, dass sie nur mit Menschen interagieren, die ihnen sympathisch sind. Das bewusst zu ändern, ist ein Schritt in die eigene Entwicklung. Außerdem fragen Top-Führungskräfte explorativ. Sie hören zu und wollen erforschen, wie die andere Person ist. Sie fragen sehr bewusst, was kannst du und was kann ich von dir lernen? Sebastian selbst macht außerdem jeden Tag etwas, was für ihn persönlich unangenehm ist. Und das ist nichts, was er nach außen kommuniziert, sondern etwas, was ihn selbst an die Grenze der Komfortzone bringen soll und ihn dadurch stretcht und entwickelt. Der wahre Kampf im Leben ist nämlich nur einer: du gegen dich. Den Rest der Welt kannst du täuschen. Sebastians Tipps für die Feiertage: raus aus der Schockstarre, raus aus dem Opfersein. Der Mensch verschwendet die meiste Energie darauf, damit zu kämpfen, was ist. Geh in die radikale Akzeptanz, dass nichts mehr so sein wird wie nach diesem Jahr 2020. Oder wie Eckhart Tolle gesagt hat, behandle jede Situation so, als hättest du sie frei gewählt. Denn dann gehen 90% Widerstand weg und du kommst ins Handeln. Und frei nach Viktor Frankl: dem Leiden, dem Negativen einen Sinn zu geben und daraus Entwicklungspotenziale abzuleiten, das setzt Energie frei, um für die Zukunft ins Tun zu kommen. Und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns über Feedback. Kontaktmöglichkeiten und alle anderen Inhalte findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch wunderbare, ruhige Feiertage mit viel Zeit zum Reflektieren und zum Entspannen. Nicht jede Minute muss effizient genutzt werden. Manchmal ist es einfach das Wichtigste, innezuhalten. Und wenn es euch so geht wie mir, dankbar zu sein. Bis zum nächsten Mal in 2021.